Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Philipp Ottenburg zu Ihnen zum Thema Das geheime Meisterwerk Gottes. Doch zuerst hören wir noch das Lied Lebensgrund, gesungen von Deborah Bruno. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen dafür, dass wir hier uns versammeln dürfen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns stärkst. Ohne dich können wir gar nichts und schon gar nicht dein Wort verstehen. Und so sind wir uns bewusst dieser Abhängigkeit zu dir, rufen dich an, bitten dich, dass du uns jetzt alles Störende wegnimmst, dass du uns die Augen und Ohren öffnest, damit wir dein Wort verstehen dürfen. Und ja, dass wir eben ganz neu dankbar sind dafür, was wir alles haben in dir und durch dich. Dafür wollen wir dich loben, preisen. Herr, dieser Gottesdienst soll ganz zu deiner Ehre sein. Amen. Ja, das geheime Meisterwerk Gottes. Dies ist das Thema, welchem wir uns heute Morgen stellen wollen. Wikipedia definiert das Wort Meisterwerk folgendermaßen und ich lese das vor. Als Meisterwerk bezeichnet man im heutigen Sprachgebrauch ein besonders gelungenes, von der Kritik gelobtes Werk sowie das beste Werk eines Künstlers während seiner Schaffensphase. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ja, wer bestimmt denn das, wenn etwas als Meisterwerk ausgezeichnet werden soll? Welche Kriterien gibt es denn dafür? Das ist gar nicht mal so festgelegt. Ich habe versucht, so einige Kriterien zu finden. Also da gibt es ganz viel Spielraum. Und deshalb hat jemand folgendes Kriterium dazu formuliert, eben zum Mitteilen, wann etwas als Meisterwerk ausgezeichnet werden kann. Und diese Person, sie sagte, das Wichtigste sei die Inszenierung eines Werks in einem Museum. Und diese auf den ersten Blick befremdliche These begründet die Person dann so, die Geburtsstunde des Museums ist zugleich die Geburtsstunde des Meisterwerks. Mit dem Etikett Meisterwerk werden einzelne Kunstwerke als die besten ihrer Gattung markiert. Ja, und auch wir Gläubigen, wir haben Zugang zu einem Museum, nämlich dem Wort Gottes. Und der Schausteller, Gott höchstpersönlich, er zeigt uns darin seine Kunstwerke. Die Schöpfung, der Heilsplan, er selbst, seinen Sohn Jesus Christus und so weiter. Und auch in seinem Wort finden wir tatsächlich zwei Kunstwerke, welche als Werk, und ich denke, wir können deshalb durchaus auch sagen, Meisterwerk etikettiert sind. Beim Gang durch die Bibel, da können wir diese Meisterwerke bestaunen und dies wollen wir heute Morgen auch tun. Beziehungsweise es geht uns vor allem um eines dieser beiden Meisterwerke, nämlich um folgendes Kunstwerk und wir können das gar nicht in Worte fassen, es ist einfach gewaltig, nämlich, und das ist der erste Punkt, die Gemeinde des Christus, ein Meisterwerk. Wir schlagen also nun gemeinsam eine Stelle auf, in der wir dieses Etikett Meisterwerk dazu finden, und zwar in Epheser 2, Vers 10. Hier heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das Wort, um welches es uns hier im Kern geht, ist das Wort Schöpfung. Wir sind seine Schöpfung. Im Griechischen steht dafür das Wort Poema. Das ist das Wort eigentlich, von welchem das deutsche Wort Gedicht herkommt. Poema. Und was ist das nun für ein herrlicher Gedanke? Die Gemeinde Christi ist ein Gedicht. Ich denke, wir können sagen, dass jede hier im Saal, unten im Saal, zu Hause, jede und jeder Einzelne, der dazugehört, ist eine Strophe dieses herrlichen Gedichtes. Und da Poema oder eben Gedicht als Grundwort steht, wäre das Wort vielleicht etwas genauer übersetzt mit dem Wort Werk. Und einige Bibeln, die haben das auch in der Fußzeile, vielleicht sehen Sie das, dass man das auch mit dem Wort Werk eben wiedergeben kann. Und dieser Begriff, dieses Poema, das kommt in der ganzen Bibel nur zweimal vor. Und deshalb können wir bei der Leibesgemeinde durchaus von einem Meisterwerk Gottes sprechen. Das zweite Mal kommt es einfach komplettheitshalber, kommt es vor in Römer 1, Vers 20, dort heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Die Schöpfung wird hier auch als Werk eben wiedergegeben oder wir können eben auch sagen Meisterwerk. Und so können wir sagen, das große Meisterwerk Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, sie besteht aus lauter Meisterwerken. Sie und ich und alle anderen, die zur Leibesgemeinde dazugehören. Die Schöpfung hat Gott in 6 Tagen geschaffen. Aber um die Menschheit zu erretten und auch die Leibesgemeinde zu erschaffen, da hat Gott seinen kostbaren Sohn am Kreuz sterben lassen. Und nun, seit über 2000 Jahren bis heute und wer weiß wie lange noch, ja, seit diesen eben über 2000 Jahren, da hebt Gott einen Leib aus Juden und Heiden heraus für seinen Sohn Jesus Christus. Und dass Gott dies tut, das war eine lange Zeit ein bei ihm selbst verborgenes Geheimnis. Ein Meisterwerk, welches Gott geheim hielt. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Die Gemeinde des Christus, ein Geheimnis. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie sieht denn dieses Meisterwerk Leibesgemeinde Jesu Christi aus? Was beinhaltet dieses Meisterwerk? Beziehungsweise, was ist es denn genau, was das zu einem eben Meisterwerk macht? Dazu wollen wir uns heute Morgen Gedanken machen. Und im Übrigen stoßen wir heute im Punkto dieses Themas auch auf ein für mich persönlich gutes Argument, warum die Entrückung vor der großen Trübsal stattfindet. Also aus meiner Sichtweise. Ein gutes Argument, da werden wir drauf kommen. Und nun aber der Reihe nach. Wir müssen miteinander nämlich zu diesem Zeitpunkt zurück, wo die Gemeinde Jesu in Erscheinung trat. Da, wo sie offenbar zu werden begann. Im ganzen Alten Testament, sowie auch in den Evangelien, war dieses Vorhaben Gottes noch nicht bekannt. Diese Kenntnis war noch nicht da, dass Gott eben einen Leib heraushebt für seinen Sohn aus gläubigen Juden und Gläubigen aus den Nationen. Ganz kurz zusammengefasst, dass Gott im Alten Testament hatte er als Heilskörper, also mit dem Körper, mit welchem er eben die Errettung bekannt machen wollte, das war Israel. Israel hatte er da als Faden in der Hand. Er wollte mit ihnen dieses Priesterkönigreich aufrichten zum Segen für die ganze Erde. Vonnöten diesbezüglich wäre aber eine Buße als Volksganzes gewesen. Deshalb sagt Jesus ja auch im Matthäusevangelium, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nachher herbeigekommen. Aber das Königreich zum Segen aller Nationen wurde dann zeitlich weit nach hinten verschoben, weil die Juden ihn und das Reich eben nicht wollten. Verschoben dorthin, wo eben heute wir das in der Bibel finden, nach der großen Trübsal, dann, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich mit seinem Sohn aufrichtet, beziehungsweise Jesus dann eben mit Israel. Auch dies kann im Übrigen eine Antwort darauf sein, dass oder warum die 12 Jünger nichts davon wussten. Wir müssen uns vorstellen, sie haben für Jesus Christus alles verlassen. Sie sind ihm nachgefolgt, sie haben ihr Leben hinter sich gelassen und sie haben dieses Reich herbeigesehnt. Apostelgeschichte, wann richtest du die Königsherrschaft auf? Aber Jesus hat ihnen das nicht beantwortet. Stellen wir uns einmal vor, Jesus hätte ihnen gesagt, nachdem sie alles verlassen haben, ja, das Reich kommt jetzt doch nicht und Israel wird zuerst noch beiseite gesetzt. Und der Heilige Geist ist auch ein wichtiger Aspekt, der war damals zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht gekommen, mit welchem die Jünger das hätten in dieser Kraft tragen und erkennen können. Und somit sehen wir auch in solchen Beispielen das seelsorgerliche Vorgehen Jesu. Manchmal bewahrt er uns Menschen davor, etwas zu wissen, was vielleicht für uns nicht gut wäre. In den erwähnten Kapiteln Apostelgeschichte 3 bis 10, da sehen wir dann eben diese schleichende Wende, nämlich wie Gott den Faden Israels immer mehr ablegt, beiseite setzt und immer mehr den Faden der Gemeinde in die Hände nahm. Und heute wollen wir eben gemeinsam einhaken bei diesem Punkt, was eigentlich ab Apostelgeschichte 10 spätestens ganz klar geworden ist. Cornelius, ein Mann aus den Nationen, er kam zum Glauben. Petrus sowie auch die Gemeinde in Jerusalem, die hatten schwer damit zu kauen. Für die war das nicht nachvollziehbar. Und Petrus, er war ja richtig gehend überrascht. Er war überrascht, eben weil es ein Geheimnis war. Wäre es kein Geheimnis gewesen, hätte mindestens Petrus davon gewusst, als einer, der Jesus nachfolgte und so ein wichtiger Träger für Jesus gewesen ist. Aber Petrus, er war eben überrascht. Und in Apostelgeschichte 10, da wurde zunächst erst einmal klar, aha, das Heil gilt den Gläubigen aus den Juden, aber auch den Gläubigen aus den Nationen. Das wurde somit klar. Je weiter wir aber dann zeitlich voranschreiten, das heißt, je weiter wir die neutestamentlichen Briefe lesen, desto mehr öffnet Gott oder lüftet Gott dieses Geheimnis der Leibesgemeinde. Es ist wie ein Tuch über einem verborgenen Gegenstand, der ganz langsam weggezogen wird und der Gegenstand wird immer offenbarer, es wird alles immer klarer. So ist es, wenn wir die Bibel einfach so durchlesen, gerade im Neuen Testament. Apostelgeschichte, dann die Briefe. Und meiner Meinung nach dann die Spitze des Lüftens des Geheimnisses, der Epheserbrief. Er wird nicht umsonst als König der Gemeindebriefe betitelt unter vielen Auslegern. Noch ganz kurz bezüglich eben diesem Gedanken der fortlaufenden Offenbarung Gottes. Mehr einfach so als Anhängsel, aber in meinen Augen eine gute Ergänzung. So wird beispielsweise im Epheserbrief ja klar, dass jeder, der das Evangelium hört, der zum Glauben kommt, der bekommt den Heiligen Geist. Das war ja in der Apostelgeschichte noch nicht so überall der Fall. Da war es ja so, dass oftmals die Hände aufgelegt wurden und erst dann kam der Heilige Geist. Und dies verdeutlicht ebenfalls, dass eben je mehr die Zeit verging, Angefangenes immer klarer wurde. Und so sind wir beim dritten Punkt heute Morgen. Das Geheimnis wird gelüftet. Liebevoll, von Gott geplant, finden wir in Epheser 1, dass alle Personen der Gottheit an diesem herrlichen Meisterwerk Gemeinde Jesu Christi beteiligt sind. Gott der Vater, der alles wunderbar und detailliert geplant und durchgeführt hat in und durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das Unterpfand dafür ist der Heilige Geist. Das finden wir in Kapitel 1. Auch diesen ganzen Reichtum in Christus, eben alle Gottheit, alle Personen der Gottheit sind involviert. Und wir sehen dann auch in Epheser 1, Vers 4, dass Gott die Grundlegung, beziehungsweise als er die Gemeinde, diese Leibesgemeinde plante, das war vor Grundlegung der Welt. Er hat sich das schon erdacht, damals, als das noch gar nicht war. Das heißt, schon lange bevor er die Erde und das gewaltige Weltall erschaffen hat, hat er das so festgelegt, dass er diese Körperschaft für seinen Sohn Jesus Christus sucht, sobald sich die Zeit dafür erfüllt hatte. Genauer gesagt heißt es in diesem Vers, vor der Niederlegung des Weltfundaments. Und somit zeigt doch das auch diesen Ewigkeitscharakter der Gemeinde, der Leibesgemeinde. Und somit sehen wir auch hier, Gott hielt dieses Vorhaben, denn geplant hatte er es ja schon längstens, er behielt das für sich geheim bis zu dem bestimmten Zeitpunkt. In Epheser Kapitel 2 zeigt Paulus dann so wunderbar auf, wie in und durch Christus und das Erlösungswerk in der Leibesgemeinde die Scheidewand zwischen Juden und eben den Gläubigen aus den Nationen weggenommen wurde. Paulus zeigt somit auf, wie Menschen aus den Nationen zum Vollbesitz des Heils kommen können. Ohne Beschneidung, ohne Sabbat halten, ohne Gesetz und ohne große Festversammlungen, sondern allein durch Glauben. Und dann in Kapitel 3, da führt Paulus das noch weiter aus. Er geht in die Tiefe, was bei dem, was er in Kapitel 1 und 2 schon geschrieben hat. Er geht noch weiter, er führt diese Gedanken tiefer. Und beim gerade Kapitel 3, da staunen, wir können nur noch staunen, was für Tiefen und welche Auswüchse das Erlösungswerk Jesu hat. Für mich eine Schlüsselstelle des ganzen Briefes, wir wollen das gemeinsam lesen, Epheser 3, die Verse 4 bis 6. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Wir können diese Verse durchaus als Zusammenfassung des gesamten Briefes betiteln und genauer gesagt sogar vielleicht Epheser 3, Vers 6. Hier demonstriert uns Gott das Meisterwerk, das Geheimnis, die Tiefen darin. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Ein Bestandteil dieses Geheimnisses ist also Miterben. Ja, die Frage stellt sich natürlich, inwiefern Miterben? Wer erbt hier etwas und mit wem erbt er mit? Wichtig zunächst noch einmal der Gedanke, dass an Pfingsten selbst, Apostelgeschichte 2, zunächst nur Juden den Heiligen Geist erhielten. Zuerst waren Juden und dann eben im Fortverlauf dieser ersten Kapitel der Apostelgeschichte auch die Gläubigen aus den Nationen. Deshalb erben wir zunächst einfach einmal die Gläubigen aus den Nationen mit den Gläubigen aus den Juden mit. Um einen Irrtum noch auszuschließen, ein noch folgender Aspekt. Wie bereits erwähnt, beinhaltet ja das Alte Testament viele Verheißungen an die Nationen. Diese beinhalten Gerechtigkeit und Frieden. Jedoch, alle diese Verheißungen an die Nationen betreffen das messianische Königreich nach der Wiederkunft Jesu. Die Nationen werden dann das Licht, das Heil in Israel suchen. Aber nirgends bei all diesen Verheißungen an die Nationen im Alten Testament wird von Erbe gesprochen. Das finden wir nicht. Nun aber in dem uns hier vorliegenden offenbarten Geheimnis geht es um Miterben mit den Juden. Einfach zunächst. Das ist ein wichtiger, naheliegender Gedanke. Aber natürlich geht das noch viel weiter und viel tiefer. Es geht natürlich im tieferen Sinn noch viel mehr darum, dass die Leibesgemeinde aus Juden und Heiden miterbt. Mit wem? Mit keinem Geringeren als Christus selbst. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also wenn ich über das Thema Erbschaft nachdenke, dann kommt mir immer ein Wort in den Sinn. Familienstreit. Spaltung von Familien. Und in Erbschaftsfragen, da ist das ja durchaus auch schon sehr oft passiert. Und das Reden miteinander, das haben jeweils die Anwälte dann übernommen. Denn das Problem ist ja, beim Erben geht es immer darum, was erhalte ich? Oftmals denken wir beim Erben egozentrisch. Aber dies sollte bei uns als Miterben Christi zunächst überhaupt nicht im Fokus stehen. Zunächst geht es doch viel mehr darum, denn wenn wir ja Miterben sind, erbt ja Christus. Das heißt, es geht doch viel mehr darum, was erbt Christus. Aber klar, natürlich, wir können auch über unseren Anteil, vielleicht nicht so detailliert, aber über unseren Anteil können wir so ein bisschen etwas lesen in der Schrift. Zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Dann Kolosser 3, Vers 24. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Ja, und dann aus 1. Petrus 1, Vers 4 können wir sehen, dass unser unverweltliches Erbe im Himmel aufbewahrt ist. Und das könnten alle Dinge sein, welche wir dann eines Tages in den himmlischen Örtern genießen. Das Erbe ist unvergänglich, unbefleckt und unverweltlicht. Aber eben, zunächst geht es uns darum, was Christus bekommt. Da wir miterben, erhalten wir aber auch eben unseren Anteil. Das ist wie bei einer Familie. In Römer 8, da schreibt ja Paulus davon, dass wenn wir Kinder, Söhne und Töchter Gottes sind, so sind wir auch Erben mit Christus. Zuerst, wenn wir so wollen, da erbt Christus übrigens uns alle bei der Entrückung, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Epheser 1, 10 bis 12. Und ich denke deshalb, dass wir durchaus auch sagen können, wir als Leibesgemeinde sind ein Erbteil für Christus. Aber was erbt Christus denn noch? Und das müssen wir ja wissen, wenn wir Miterben sind. Und nun ist es hier sehr wichtig, also mir geht es so, wenn ich das lese, dass ich lese das immer so oberflächlich irgendwie. Oder ich weiß nicht, man macht sich irgendwie, oder es ist schwierig, sich Gedanken zu machen darüber. Ich glaube, wir müssen dieses Wort Miterben viel tiefer sehen, viel gigantischer sehen, viel gewaltiger, als wir das oftmals tun. In Hebräer 1, die Verse 1 und 2, da finden wir, was Christus erbt. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, so hat er in den letzten Tagen geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Meine Lieben, Christus ist zum Erben gesetzt über alles. Über den ganzen Kosmos, einfach über alles, alle Dinge. Das können wir auch lesen im Psalm 2, Vers 8. Und dort mit rein fällt natürlich die ganze Nationenwelt. Und somit erben also die Miterben zunächst einmal den Kosmos mit, alles, was es gibt, einfach alles, und zwar den überhimmlischen Bereich. Wir müssen verstehen, Christus wird ja nicht nur König der Erde sein, sondern über alles. Die Himmel sind das Überragende. Das ist für uns unsichtbar. Übrigens, vieles der Erde ist für uns auch unsichtbar. So das Innerste der Erde und so. Vieles wissen wir nicht. Und Christus, er sitzt als Haupt über allem. Und das heißt, es geht nicht nur um einzelne Weltreiche oder um einzelne Fürstentümer und Gewalten, um irgendwelche Herrschaften oder so. Nein, es geht wirklich um alles. Die Stellung, welche wir heute schon in Christus haben, die werden wir dann eines Tages antreten. Und dass wir jetzt ja schon eigentlich alles haben, das beschreibt ja der Epheserbrief. Er schreibt in der Gegenwartsform. Wir sind heute schon mitversetzt in die himmlischen Regionen. Und da wir schon heute mit Christus, dem Herrn des Kosmos, herrlichste Gemeinschaft haben, inmitten der überhimmlischen Geschöpfe, ja, das ist etwas abstrakt, aber das ist das, was uns die Bibel sagt. Deshalb kann uns der Segen des Epheserbriefes ungehindert zufließen. Haben wir uns diesbezüglich schon einmal gefragt, was Paulus damit meint, wenn er sagt, alles gehört euch? Wenn Paulus sagt, alles gehört euch, heißt das jetzt nicht, dass sie mit einem anderen Auto nach Hause fahren dürfen, als sie gekommen sind. Das meint Paulus nicht. Aber er sagt, alles gehört euch. Und zwar sagt er das in 1. Korinther 3, 21 bis 22. 1. Korinther 3, 21 bis 22. Hier heißt es, so rühme sich niemand irgendwelcher Werke, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Er schreibt dies unter anderem auch, weil Christus alles erbt. Eben den ganzen Kosmos und alles. Deshalb kann Paulus sagen, weil die Leibesgemeinde miterbt, alles gehört euch. Unsere Stellung ist außerhalb der Erde und diese Sphäre und alles. Ich bin da kein Geologe und so, ich kenne mich nicht aus mit diesen Begrifflichkeiten, aber wir stehen der Stellung nach außerhalb, im überhimmlischen Bereich, schon heute. Und das ist allein aufgrund von Golgatha. sehen wir diese Auswüchse und diese Dimensionen vom Kreuzestod und der Auferstehung Jesu Christi. Und wie hoch erhöht ist doch die Gemeinde. Wir vergänglichen Menschen, wir können nur darüber staunen. Und ja, wenn wir uns unwürdig fühlen, Christus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Da gibt's nichts mehr dazu zu tun. Da ist nichts mehr, was wir tun müssten. Es ist vollbracht und wir gehören dazu. Die Stellung, der Stellung nach, ist jedes und jeder Einzelne, alle der Leibesgemeinde, sind der Stellung nach wie er. Gott sieht uns wie Christus. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil er das gemacht hat durch seinen Sohn. Und nun heißt es in Epheser 3, Vers 6, da sind ja noch weitere Begrifflichkeiten, Mitleib, Mitleib. Wir haben es gelesen, auch hier wieder zunächst einfach der Gedanke, die Gläubigen aus den Nationen zusammen mit den Gläubigen aus den Juden, die sind zum Leib dazugehörige. Und auch hier ist es folgendermaßen, an Pfingsten erhielten zuerst Gläubige aus den Juden den Heiligen Geist und waren eigentlich somit Erstlinge am Leib Christi. Und im Fortverlauf der Ablehnung des Königreichs durch das Volk Israel wurden die Gläubigen aus den Nationenvölkern mit eingeleibt. Die Gemeinde hat das einzigartige Vorrecht, das hat Gott in seinem Heilsplan einfach festgelegt, in seiner großen Liebe, Leib Christi zu sein. Niemand, keine Gruppe vor uns, beziehungsweise vor unserem Zeitalter oder auch keine andere Gruppe nach unserem Zeitalter, wie auch immer, wird diese Auszeichnung, Leib Christi zu sein, erhalten. Und Leib, das ist die Gemeinde ja heute schon. Und deshalb wollen wir uns zunächst mit dem Heute etwas beschäftigen, münden dann aber ins Zukünftige. Wir können nämlich sagen, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Die Gemeinde aber hingegen ist heute das Bild des Christus, der nicht sichtbar ist. Also die Gemeinde ist das Bild des nicht sichtbaren Christus hier auf der Erde. Da können wir lesen 2. Korinther 3, Vers 3. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Ja, wir haben es gelesen. Wir sind das Meisterwerk Gottes, um die Werke zu tun, die Gott zuvor schon vorbereitet hat. Wir müssen uns das vorstellen. Denn erst Paulus konnte sagen, dass er das Evangelium völlig verkündigt hat, da er ja all diese Geheimnisse von Gott offenbar bekommen hat. Also Paulus, er war ein Prophet. Und wenn er sagt, dass er das vollkommen verkündigt hat, warum? Er hat vom Herrn selbst diese Dinge erfahren, die vorher keiner gewusst hat. Und somit auch wir, der Leib Christi, bin ich überzeugt, wir sind Träger dieses wunderbaren Lichtes, nämlich eben diese damals unter Paulus bekannt gewordenen Dinge, diese Absichten Gottes weiterzutragen, diese Tiefen auch zu predigen, einander mitzuteilen. Und deshalb sagt Paulus, und ich glaube, wir können eben auch uns damit einschließen in 1. Korinther 4, Vers 1, da sagt Paulus, er sei Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und ich glaube, wir sind alles solche Verwalter dieser Geheimnisse Gottes. Wir sollen diese Tiefen weitertragen. Klar, ihm wurde das zunächst von Gott offenbart, aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe, das auch das zu betrachten, zu studieren in der Bibel, zu staunen über diese Tiefen, das einander zu sagen, eben was diese Geheimnisse beinhalten. Und zudem soll ja schon heute den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern an der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes dargestellt werden. Epheser 3, Vers 10. Wir sind ein Schauspiel Gottes für Engel, für die Menschen. So heißt es auch in anderer Stelle. Und wir wissen, dass die Engel ja nur allzu gerne Einblick hätten in das alles. Aber hinsichtlich dieses Geheimnisses wissen sie nichts davon, dass Menschen Mitleib am Herrlichkeitsleib Jesu sind. Und dieses Mitleib, das hat eine Tiefe, also mich schaudert das richtig gehend. Nicht zuletzt heißt es nämlich in Epheser 1, Vers 23, dass die Gemeinde, der Leib Jesu, die Fülle des Christus ist. Heilsgeschichtlich ist es ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben. Die Gemeinde ist der Leib. Das ist ganz wichtig. Und zudem ist Christus das Haupt. Gibt es denn etwas hier auf Erden, was eine innigere Gemeinschaft ausdrücken könnte als Haupt und Leib? Wir sehen doch darin, wie eng die Beziehung zwischen Christus und seinen Leibesgliedern ist. Ohne Kopf kann der Körper kein Wasser zu sich nehmen. Vielleicht nur bedingt über die Haut oder so, aber das reicht nicht. Ohne Kopf kann der Körper kein Wasser, keine Nahrung, kein Sauerstoff, rein gar nichts einnehmen. Ohne Kopf können wir auch alle unsere Körperteile nicht einsetzen. Die Befehle kommen vom Gehirn. Ohne Kopf geht es nicht. Es könnte kein Studium und kein Beruf ausgeübt werden. Dies wäre ja beides, je nachdem möglich, vielleicht nur mit einer Hand. Ginge das je nach Beruf oder so, kann man doch etwas tun. Aber ohne Kopf geht es nicht. Kopf und Körper, Haupt und Leib, beides gehört unabdingbar zusammen. Das ist doch gewaltig, oder? So sehr gehören wir unserem Christus an. Und natürlich wissen wir, dass Christus in seinem Wesen, das wissen wir, dass er in keinster Weise unvollkommen wäre oder unvollständig, absolut nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Aber Gott, er hat in seiner grenzenlosen Liebe Folgendes festgelegt. Nach dem Schriftzeugnis hier, Epheser 1, Vers 23, ist der Leib ohne das Haupt unvollständig bzw. nicht zur Vollendung gebracht. Das heißt im Umkehrschluss, dass das Haupt ohne Leib auch unvollständig ist. Sehen wir diese Tiefe darin, diese Liebe Gottes? Dass Christus das Maß aller Dinge ist, das fügt Paulus in diesem Vers ja gerade noch an. Er sagt, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Christus ist derjenige, der alles erfüllt, ganz klar. Aber der Leib ist seine Fülle, das hat Gott so festgelegt in seiner großen Liebe. Wir können doch dieses unendliche Denken Gottes nur bestaunen und gleichzeitig einräumen, wir sind eigentlich gar nicht hundertprozentig imstande, das zu verstehen. Aber buchstäblich erfüllt sich das alles noch in der Zukunft. Klar, der Stellung nach haben wir und sind wir, aber buchstäblich erfüllt sich das dann alles in der Zukunft. Nämlich dann, wenn der Leib Christi göttlich vollendet wird. Wir können sagen, zu einem völlig neuen, ausgewachsenen Menschen wird. Und genau das geschieht bei der Entrückung. 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Also hier die Vereinigung von Haupt und Leib. Wie wunderbar wird das, wenn der Herr schon damals auf Erden seinen Jüngern sagte, dass er sich danach sehne, mit ihnen das Mahl einzunehmen. Wie viel mehr sehnt er sich auch danach, endlich mit seinem Leib, den Gott ihm gegeben hat, vereint zu werden? Sehnen wir uns auch? Lässt uns nicht dieses Wissen, dass Jesus sich freut und was er für uns getan hat, lässt das nicht auch uns liebend auf ihn warten? Wo wird diese Vereinigung nun stattfinden? Wie heißt es? Zur Begegnung mit ihm in die Luft. Wenn es also darum geht, dass die vielen Glieder in den völligen Besitz dieses Herrlichkeitsleibes Jesu kommen, dann ist es notwendig, dass diese Vereinigung in den himmlischen Regionen stattfindet. Warum? Die Gemeinde ist eine himmlische Körperschaft. Wir sind ja schon dorthin mitversetzt. Zudem ist unser Bürgerrecht ja im Himmel. Und nun kommen wir zu diesem für mich wichtigen Argument der Vorentrückung. Ich glaube, dass solange das Haupt Christus, auch gerade aufgrund Epheser 1, 23, dass solange das Haupt Christus nicht mit dem Leib vereinigt ist, solange wird auch Christus keine zukünftige Amtshandlung antreten. Warum? Paulus, er schreibt ja in 1. Korinther 1, Vers 12, die Wichtigkeit der unterschiedlichen Glieder und dass keines von diesen verzichtbar ist. Keiner von Ihnen und mir ist für unseren Herrn verzichtbar. Ist das nicht herrlich? Nirgends auf dieser Welt wird man so wertgeschätzt wie bei unserem Herrn. Und das gilt für alle, für jung und auch alt. Hier auf der Erde wird man vielleicht mal ausrangiert, aber bei unserem Herrn ist das nicht der Fall. Das ist doch herrlich. Und Paulus betont, die Nase ist wichtig für den Geruch, also in eigenen Worten, ja. Die Hand, um zu greifen, der Fuß, um zu gehen. Und wenn nur einer querschlägt, dann geht es nicht. Und in diesem Kontext zeigt Paulus auch, dass diese Realität des Leibes eben schon auf dieser Erde die Tatsache im Himmel widerspiegelt. Er sagt, wir sind alle hineingetauft in einen Leib, Christus. Die Wichtigkeit des ganzen Leibes wird betont. Und nun für dieses Argument der Vorentrückung kurz ein Beispiel aus Offenbarung 5. Das ist einfach meine persönliche Sichtweise. Dieses Ereignis Offenbarung 5 als Beispiel einer zukünftigen Amtshandlung Jesu Christi, dieses Ereignis wird zu Beginn der Trübsal oder während der Trübsal stattfinden oder noch vor, auf jeden Fall im unmittelbaren Zusammenhang. Und Christus nimmt als einzig Würdiger dieses Buch, diese Rolle, dieses Schriftstück und eröffnet es. Oftmals ist das ein Symbol, was hier geschrieben steht, dieses Schriftstück auf einen Kaufbrief. Ich glaube, dass diese Rolle, die Jesus da öffnet, dass es sich hier um den Kaufbrief des Jeremia handelt. Als Jeremia einen Acker kaufte und er ließ diesen Kaufbrief versiegeln. Und dieser Kaufbrief bedeutet ja, Israel erhält eines Tages sein Land, das von Gott verheißen ist. Und ich glaube, dass zu Beginn der Offenbarung Jesus diesen Kaufbrief nimmt, ihn öffnet und somit den rechtmäßigen Anspruch auf dieses Land Israel erhält, welches ja er dann regiert oder von dort aus regiert. Und ich glaube, auch dann im Weiterverlauf der Offenbarung, dass sie uns detailliert diesen Regierungswechsel schildert von dem Fürsten der Welt hin zu Christus, dem Friedensfürsten. Und nun stellt sich die Frage, glauben wir wirklich nach dem Geschilderten, wie eng Haupt und Leib miteinander verbunden sind, dass Christus ohne seinen Leib, wenn es heißt die Fülle dessen, dass er eine solch zentrale Amtshandlung vollzieht, ohne seinen Leib? Ich tue mich schwer damit, ich glaube es nicht. Ich glaube, der Leib ist dann beim Haupt. Deshalb eben ein für mich wichtiges Argument der Vorentrückung. Und folglich sind wir dann natürlich bei seiner Wiederkunft dabei, wenn er sichtbar wiederkommt auf diese Erde. Wir wissen es aus Kolosser 3, Vers 4, da heißt es, seine Offenbarwerdung in Herrlichkeit und auch wir werden mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und das ist doch nichts anderes als der Triumphzug Christi, der seinen Leib präsentiert. Das sind die, die ich erkauft habe, durch mein Blut und durch das Erlösungswerk einfach allgemein. Und der Leib in meinen Augen ist der Lohn für seine Schmerzen. Nicht, weil wir so gut sind und da in Herrlichkeit präsentiert werden, nein, sondern wegen Christus, weil er das alles gemacht hat. Das ist nicht unser Triumph, das ist sein Triumph. Und wir werden bescheidene Glieder an seinem Leib sein, in irgendeiner Form. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich dann Zeigefinger ist und ein anderer irgendwie Zehe oder so, sondern vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise wie heute, aber wir werden immer bei Christus sein. Und danach, nach der Wiederkunft, da stehen also Haupt und Leib zusammen, mitten im Reich Gottes und wir werden göttliche Aufgaben erfüllen. Und nun noch ganz kurz zum letzten und dritten Punkt da in Epheser 3, Vers 6, Mitteilhaber. Mitteilhaber. Natürlich auch hier wieder zunächst Mitteilhaber mit den Gläubigen aus den Juden, aber natürlich darüber hinaus Mitteilhaber an all den Verheißungen, die Christus bekommen hat von seinem Vater. Denn diese Verheißung in Epheser 3, Vers 6, die hat der Vater ja seinem Sohn gegeben. Und wir sind daran Mitteilhaber. So wissen wir beispielsweise, dass Gott Christus verheißen hat, dass er ihm alles unterworfen hat. Selbst die Feinde werden zum Schemel für seine Füße hingelegt werden. Daran sind wir Mitteilhaber. Und da müssen wir uns merken, es ist doch ein gewaltiger Unterschied, ob wir noch so hochgestellte Untertanen eines Königs sind oder ob wir das Recht haben, uns zur königlichen Familie selbst zählen zu lassen und mitzuherrschen. Das ist gewaltig. So beispielsweise noch zwei Bibelverse. Das Gericht an der Völkerwelt, sowie auch das Gericht der Engel, das hat ja der Vater im Himmel Christus übergeben. Johannes 5, 22 und 23. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also wir sehen, alles Gericht hat er seinem Sohn übergeben. Dann können wir lesen als letzte Bibelstelle 1. Korinther 6, 2 bis 3. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Und damit wissen wir um eine große Zukunftsaufgabe der Leibesgemeinde. Den Zwölfen wurde ja verheißen, dass sie im tausendjährigen Reich die 12 Stämme richten werden. Genauer gesagt können wir auch sagen, zurechtbringen werden, also immer wieder ins Gute lenken werden. Und wiederum, Israel wird dann das Recht hinausbringen zu den Nationen. Das kann man nachlesen in Matthäus 19, 28. Aber die Leibesgemeinde wird eben den Kosmos und die Engel richten. Sie wird mit Christus auf seinem Thron sitzen. Und somit wird sie meiner Meinung nach, das ist auch meine persönliche Ansicht, wird sie den Kosmos und die Engel richten und dahingehend eben auch über gefangene Engel Gericht halten, auch den Antichristen, den falschen Propheten und auch den Widersacher, den Teufel höchstpersönlich. Liebe Freunde, das ist die Sonderstellung der Leibesgemeinde. Mitteilhaber, Kindesrecht im Hause Gottes, Herrscherrecht und königliche Würde im zukünftigen Reich. Und nicht zuletzt soll eben der übermäßige Reichtum Christi vordemonstriert werden durch den Leib. So heißt es dort in Epheser 2 in eigenen Worten, dass wir mitversetzt sind, damit er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in seiner Güte an uns erweise. Wir sind Mitteilhaber an diesem königlichen Reichtum. Was wollen wir dazu noch sagen? Eigentlich, also mir geht es so, nichts mehr. Wir können nur staunen. Man traut sich ja, das auch alles fast nicht auszusprechen. Die Auswüchse von Golgatha, sie sind unbeschreiblich. Und da steckt immer noch das in uns, du musst das, du musst das, du musst das. Dreimal Bibel lesen am Tag, sonst ist nicht gut. Natürlich ist es gut, wir sollen ja auch dementsprechend leben, weil wir dem gefallen wollen, der uns das alles gibt. Das sagt die Bibel ja auch. Natürlich rufen wir nicht auf zu einem zügellosen Leben, im Gegenteil. Aber dieses Müssen, 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 Christus hat alles bezahlt. Der Teufel, er will, dass wir uns unwürdig fühlen. Der Teufel will uns gemachte Fehler immer wieder unter die Nase reiben. Der Teufel will, dass wir das Gefühl haben, dass wir eben nirgend noch etwas dafür tun müssen, um wirklich die Stellung Christi zu erhalten. Der Teufel will, dass wir aufschrecken darin, wenn wir unsere Unzulänglichkeiten sehen. Und meine Lieben, ich bin froh, dass ich hier nicht meine Unzulänglichkeiten auflisten muss. Ich garantiere Ihnen, Sie kämen nicht mehr nach Hause. Der Teufel will, dass wir resignieren, weil wir scheinbar keinen Fortschritt im Leben sehen und wir immer wieder mit dem Gleichen kämpfen. Da will er, dass wir resignieren. Aber Gott, er zeigt uns in seinem Wort, es ist in allem genau das Gegenteil der Fall. Das ist eine Lüge, der Teufel, er belügt uns. Gott, er zeigt uns in seinem Wort, dass wir nicht einfach nur Errettete sind, sondern weit darüber hinaus nicht in Worte zu fassen, Beschenkte, Wertgeachtete und Geliebte. Und all dies, das war nur ein Kratzen an der Oberfläche, eben von diesem Schatz in Gottes Wort, diesem herrlichen Meisterwerk in dieses Gedicht Gottes. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Philipp Ottenburg sprach zu Ihnen zum Thema Das geheime Meisterwerk Gottes. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!